Also, nehme ich mal das zweite Zitat. Das zweite Zitat ist lustig. Viele Jahrzehnte lang haben wir ausländische Industrien auf Kosten der amerikanischen Industrie reicher gemacht. Wir sind immer die Amerikaner, ne? Wir haben Billionen und Aberbillionen von Dollar im Ausland ausgegeben, während die amerikanische Infrastruktur zerfallen ist. Wir haben andere Länder bereichert, deren Reichtum, Stärke und das Selbstbewusstsein unseres eigenen Landes hinter dem Horizont verschwanden. Eine Fabrik nach der anderen schloss und verließ das Land, ohne auch nur einen Gedanken, ich wusste gar nicht, dass Fabriken Gedanken haben können, auch nur einen Gedanken an die Millionen und Abermillionen amerikanischer Arbeiter zu verschwenden, die zurückgelassen wurden. Der Reichtum unserer Mittelklasse ist von ihr gerissen und in der ganzen Welt verteilt worden. Wie nimmt Trump sein geliebtes amerikanisches Volk in den Blick? Nimmt es in den Blick als lauter Leute, die entreichert worden sind, denen ihre Subsistenzmittel entzogen, ins Ausland verschleudert worden sind, in Gestalt von Sozialfällen und Armutszuständen. Und er weiß auch einen Grund dafür, warum das so ist. Der Grund dafür ist, und deswegen formuliert sich das Subjekt dieses Satzes auch wir, der Grund dafür ist die Politik, die die amerikanische Regierung selber gemacht hat. Die Schuldzuweisung, die er in dem Zitat vornimmt, richtet sich streng genommen erstmal gar nicht gegen das Ausland, sondern gegen die eigene Führung. Die hat es verschuldet, dass ehemalige amerikanische Arbeiter ohne Arbeitsplatz, ohne Job, ohne Möglichkeit, sich und ihre Familie durchzubringen, dastehen. An der elenden Lage ehemaliger Industriearbeiter, das ist ein bevorzugtes Verweismaterial im sogenannten Rust Belt, also dort, wo früher mal die großen Industrieanlagen und das produktive Herz Amerikas war, an denen diagnostiziert er, stellt er fest, deren Lage, deren ökonomische Situation ist ein Ausweis nicht einfach dafür, dass da Kapitalisten ihre Rechnungen anders gemacht haben, sondern dass die Nation selber im Niedergang befindlich ist. Er macht eine aus der Lage dieser Leute, speziell dieser Leute im Rust Belt, macht er eine flächendeckende Schadensdiagnose für das ganze Land. Ich will mal in Klammern sagen, weil da muss man hinterher nochmal drauf zurückkommen, diese Art daherzureden, also auf das Elend der Leute, auf die Arbeitslosigkeit, auf die kaputten Städte, auf die schlechten Schulen, auf die zerfallenen Brücken zu deuten und zu sagen, daran sieht man, Amerika geht den Bach runter, die ehemalige Größe und die ehemalige produktive Kraft der Nation ist dahin. Nichts ist mehr in Amerika so, wie es eigentlich für die größte und mächtigste Nation der Welt passend wäre. Diese ganze Art, die Sache zu deuten, zu betrachten, was in Amerika los ist, gilt den Kritikern Trump als Gipfel der Heuchelei. Und die Heuchelei soll sein, er ist schließlich Multimilliardär, er hat sich ja in Amerika bereichert, es gibt ja auch genug andere Reiche und die versammelt er auch noch bei sich im Kabinett. Und der tut so, als wäre er ein Herz und eine Seele mit der verarmten Bevölkerung. Einer der Reichen stilisiert sich zum Vertreter des kleinen Mannes, Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es geht nach einer Seite hin ganz an dem vorbei, wie Politiker sich immer auf Armut und Elend in ihrem Herrschaftsbereich berufen. Wenn sich Politik der sozialen Opfer annimmt, die ja allemal auf die eine oder andere Weise Opfer ihrer eigenen Politik sind, dann wird das Elend sowieso nie als solches Thema. Notlagen der Bevölkerung nimmt die Politik nach ihren Maßstäben in den Blick. Sie definiert, ob sie die überhaupt als Schäden bloß der Leute oder als Schäden der Nation überhaupt gelten lässt. Und ihre Unzufriedenheit, was sie am Land stört, äußert sie darin, dass sie bei Bedarf auf die Opfer der Politik ihrer Vorgänger verweist. Kann man übrigens in einem Dialog zwischen Trump und der Clinton im Wahlkampf sich nochmal ganz schön klar machen, dass das so ist. Die Clinton ist ja auch in den Westbelt gefahren und hat den ehemaligen Stahlarbeitern erzählt, das wäre ja schon bedauerlich mit ihren Arbeitsplätzen, aber es wäre nun mal so im Zuge der Globalisierung, dass die alten Industrien kaputt gehen und dafür würde man sich ja um die neuen Industrie an die Ansiedlung neuer Technologien kümmern und da sah eigentlich alles am besten Wege. Die hat die gleichen Verhältnisse zur Kenntnis genommen und hat sie einfach als Ausweis für einen nationalen Notstand gar nicht gelten lassen. Sie hat genau diese Trennung gemacht, zu sagen, dass es euch nicht so gut geht, dass man sich mehr um euch kümmern müsste, das mag ja schon sein. Aber ein Ausweis eines nationalen Elends und einer nationalen Katastrophe, das kann sie darin hinten und vorne nicht entdecken. Trump ganz anders. Und daran sieht man, das ist gar nicht das Elend als solches, die Notlage der Leute als solches, sondern die Frage, welchen Platz will ein Politiker, will eine Politik ihr in dem eigenen Programm zuweisen, als Indikator für die Frage, was zu tun ist. Was hat man nach Trump diesen verarmten, verelendenden Leute im ehemaligen Rust Belt eigentlich gestohlen? Die Gelegenheit zu arbeiten. Und da gibt es auch viele schöne Zitate von Trump zu dem Thema, den Leuten ganz was anderes und viel mehr abhanden gekommen, als einfach das schnöde Mittel zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts. Sie sind entrechtet worden, sie sind bestohlen worden, ihnen ist von der Führung des Landes Unrecht getan worden. Und deswegen ist ihr Elend eine nationale Schande und diese nationale Schande verspricht Trump zu korrigieren. Das macht zwischen drei Sachen eine Gleichung. Die erste Gleichung ist Arbeitsplatz gleich Unterhalt. Das ist also das, was man sich bestenfalls erwarten kann, dass die Gesellschaft so funktioniert, dass man dabei halbwegs an ein Geld zum Leben kommt. Und wenn das in Amerika nicht der Fall ist, das ist ja auch noch in der Diagnose von Trump enthalten, dann liegt das nicht an den Rechnungen von Kapitalisten, von Unternehmen, die halt ihre Kosten- und Ertragsvergleiche machen und entscheiden, dass es billiger ist, Stahl aus China zu importieren, als in Amerika welchen herzustellen. Diesen Vergleich spricht er gar nicht an, der interessiert ihn auch überhaupt nicht, sondern er sagt, Schuld ist die amerikanische Politik. Die hat es verursacht, dass die Leute jetzt so dastehen. Und wenn Trump die Leute als bestohlene Besitzer von Arbeitsplätzen anspricht, als ob diese Arbeitsplätze je ihnen gehört hätten, dann ist das eben nicht bloß einfach Quatsch, sondern die Übersetzung ihres Elends in ein verletztes Recht die Übersetzung ihres Elends in die Frage, was kann ein amerikanischer Arbeiter mit Fug und Recht von seiner Herrschaft verlangen? Nicht die Art und Weise, wie die Leute benutzt werden, wofür sie benutzt werden, ist diskreditabel, wäre ja auch noch schöner von einem Multimilliardär, sondern die Nichtbenutzung ist das Elend. Und diese Nichtbenutzung, das ist ja dann das nächste Argument, liegt an den abgewanderten Fabriken. Darin steckt eine harte Gleichung. Arbeitsplatz gleich blühende Industrien, beziehungsweise umgekehrt. Mit blühenden Industrien fällt der Bedarf, den ein amerikanischer Arbeiter anmelden kann, automatisch zusammen. Und diese Gleichung zwischen Arbeitsplätzen und blühenden Industrien fällt drittens zusammen mit dem Wohl Amerikas und der Macht der Nation. Wenn das alles drei, so das Bild, was Trump hier mal zusammenfällt, Kapitalisten bereichern sich, die Arbeiter haben Arbeit und der amerikanische Staat wird reich und mächtig. Dann ist in Amerika alles in Ordnung. Das ist sozusagen das positive Abziehbild, von dem her das negative Bild konstruiert. Armut im Rust Belt ist ein Ausweis genau für diese Schwächung Amerikas als reiche und mächtige Nation. Er konfrontiert den tatsächlichen Zustand des amerikanischen Kapitalstandorts und seiner Politik mit einem Bild einer Einheit von tätigem Volk, kapitalistischer Reichtumsproduktion und reichen, mächtigen Amerika. Und diese Einheit vermisst er, diese absolute Identität des Zusammenfallens von Reichtum der Nation, kapitalistischem Wachstum und Versorgung der Leute, die für dieses Wachstum arbeiten dürfen. Und da hilft es wenig, wie es seine Kritiker machen, ihn damit zu konfrontieren, dass es doch in Amerika so schlecht gar nicht aussieht mit dem Wachstum, dass die Arbeitslosenraten zurückgehen, dass doch da lauter Erfolgsmeldungen festzustellen sind in anderen Industriebereichen und so fort. Weil diese Diagnose ja nicht aus einer vorurteilsfreien Betrachtung der Frage beantwortet, wie steht Amerika eigentlich in der ökonomischen und in der Weltmarktkonkurrenz und in der Konkurrenz der Nationen da. Diesen Zusammenschluss, den er da als abwesend präsentiert, den kann man vor allen Dingen eins entnehmen, nämlich den Maßstab, von dem aus Trump auf sein geliebtes Amerika blickt. Der denkt wirklich so, wenn es in Amerika Regionen gibt, wo früher mal kräftig produziert und verdient worden ist und die Leute ein Auskommen hatten, und das ist nicht mehr so, dann passt das nicht zu dem, was Amerika eigentlich ist. Amerika ist doch das größte, das mächtigste, das reichste Land der Welt. Dann kann das doch gar nicht sein, dass es in diesem Amerika auch nur die kleinste Gegend gibt, wo diese Rechnung nicht aufgeht. Und dieses, das kann nicht sein, betrifft auch sein Urteil über das amerikanische Volk. Zudem passt es nicht, wenn Teile von ihm vom Kapital nicht benutzt werden. Das ist doch die produktive Basis dieses Landes. Und als diese produktive Basis muss es doch immer und überall erfolgreich vom Kapital benutzt werden. Seine Kritiker konfrontieren ihn mit dem Verweis auf Silicon Valley, auf die Erfolge der Wall Street, mit dem Stand des Dollarkurses, mit den tatsächlichen Erfolgen, die Amerika in dieser Hinsicht vorzuweisen hat. Und das beeindruckt ihn deswegen alles nicht, weil er das gar nicht in dieser Weise fassen will, als wie steht Amerika in der Konkurrenz da, sondern weil seine ganze Diagnose lebt von dem patriotischen Urteil, so ein besonderes Land, so ein hervorragendes Land wie Amerika muss es überhaupt nicht aushalten müssen, dass es da Abteilungen davon gibt, die nicht mehr so gut und so erfolgreich funktionieren wie früher. Ihm reicht als Beweis für seine Niedergangsdiagnose, dass es überhaupt Schäden am amerikanischen Standort gibt, dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass ein Teil der produktiven Basis der Nation für kapitalistisches Wachstum wirklich nicht mehr gebraucht wird. Das hält er nicht aus als amerikanischer Patriot, das meint er, passt zu Amerika nicht, und das ist die Grundsätzlichkeit seiner Schadensmeldung, für die die Beschwerde über Verarmung in alten Industriebereichen steht.
Nochmal kurz. Die Gleichsetzung, die du gemacht hast mit Arbeitsplätze, Kapitalerfolg und Staatserfolg,
ja.
Die dekliniert er ja aber doch schon auch ein bisschen sehr einseitig. Also er käme ja nicht drauf, Staatsprogramme für Arbeitsplätze zu machen. Sondern das ist erstmal Kapitalerfolg, muss es schon sein, aus dem Leute beschäftigt werden, oder?
Ja, deswegen habe ich das ja gesagt. Also das Staatsprogramm für Arbeitsplätze wäre ja glatt eine Kritik am Kapital, dass das Kapital das dann die Produktivität aus eigener Kraft gar nicht hinkriegt. Das ist ja gar nicht sein Urteil, sondern sein Urteil ist, wenn er sagt, dass in Amerika kein Stahl mehr produziert wird oder Industrien aus Amerika nach China verlagert werden, dann liegt das daran, dass die Politik das nicht verhindert hat. Dann ist das Urteil, oder das sind eigentlich amerikanische Arbeitsplätze, aber die sind jetzt gar nicht mehr hier, sondern in China. Dann ist das ja gerade nicht das Urteil, Amerika hat in der Konkurrenz um Arbeitsplätze eine Niederlage erlitten, sondern dann ist das der Vorwurf, ihr habt mit der Macht, die Amerika doch eigentlich hat, seid nicht dagegen eingeschritten, dass uns die Arbeitsplätze, die eigentlich uns gehören, geraubt werden. Und da merkst du, da ist kein Stück Kritik am Kapital in dem Sinne, dass das irgendwie in seiner Produktivität oder in seiner Fähigkeit, sich zu bereichern, da irgendwie versagt hätte.
Aber auffallend ist doch, realitätstüchtig gesehen, wie Amerika selber als Urheber und Macher des imperialistischen Weltmarktes sein Erfolgsmittel und sein Erfolgsweg gesehen hat. Das ist doch auch auffallend, wie er das funktioniert, was als ökonomisches Lebensmittel der amerikanischen Nation war und ist. Das subsumierte unter dem Blickwinkel einer großen politischen Entscheidungs- oder Durchsetzungssache jenseits dessen, wie Amerika sonst als ökonomische Weltmacht bisher und noch sein Fortkommen betreibt.
Weißt du, was der Trump darauf sagen würde, was du jetzt gesagt hast? Ja, eben. Ja, eben. Und was ist rausgekommen? Die Chinesen produzieren Stahl und wir importieren den. Kann doch wohl nicht wahr sein. Dafür haben wir doch den ganzen Scheiß nicht gemacht. Ich will das auf der nächsten Veranstaltung diesem Thema noch im Einzelnen nachgehen, aber das muss man erstmal mal zur Kenntnis nehmen, dass das sein Standpunkt zu dem Zeug ist. Dass er gerade von dem Standpunkt aus, Amerika ist doch die in jeder Hinsicht Überlegene. die Resultate der Weltmarktkonkurrenz als eine einzige Verletzung des amerikanischen Rechts definiert, wenn es diese Macht schon ist, dann auch immer in dieser Welt der erfolgreichste zu sein.
Das kommt in dem Zitat ja eigentlich so schön vor. Wir haben Billionen und Aberbillionen von Dollar im Ausland ausgegeben, während die amerikanische Infrastruktur zerfallen ist. Da merkt man, der zitiert die herausgehobene Weltmachtrolle der USA. Er sagt, wenn wir die herausgehobene Weltmacht im Weltmarkt sind, dann kann es doch nicht wahr sein, dass gleichzeitig wir bei uns nicht die unschlagbare Macht sind. Also so nimmt er dieses Argument in seine Logik auf.
Deswegen habe ich am Anstieg gesagt, vergesst das nicht, er ist amerikanischer Patriot. Wir sind jetzt eigentlich an der Stelle, wo man sagt, wie entspringt dieses Urteil genau seinem amerikanischen Patriotismus? Dem amerikanischen Patriotismus entspringt es in der festen Überzeugung, diese Nation ist unschlagbar. Die kann gar nichts anderes sein als unschlagbar. Und was muss ich sehen? Es gibt kaputte Brücken. Natürlich kannst du sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun, aber das trifft ihn gar nicht. Weil er hat ja gerade die kaputte Brücke als Ausweis davon genommen, dass es eigentlich nicht sein kann. So ganze Reden von ihm, wo er erzählt, wie toll die Flughäfen woanders sind und dass sie Amerika alle zerbröckeln. Das ist ja und, dann haben sie wohl ihre Gründe gehabt, warum sie die haben zerbröckeln lassen. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es ein Urteil über verletztes amerikanisches Recht ist und kein, darauf hast du dich ja bezogen, das ist auch richtig, und kein Urteil im engeren ökonomischen Sinne. Der argumentiert nicht und er agiert auch nicht wie ein Standortpolitiker, der sich das Ergebnis des Weltmarktvergleichs des Kapitals anguckt, sagt, ich bin dann mit dem einen oder anderen Ergebnis unzufrieden, was machen wir denn da? Sondern der steht gnadenlos, und das ist in dem Zitat deutlich darin, dass er das Subjekt dieses Zitates wir ist. Das ganze Urteil, der Zustand Amerikas, ist ein Resultat einer verbrecherischen nationalen Politik, lebt davon, dass der Grund für den Zustand nicht in den Mitteln liegt, sondern in dem Umgang der Herrschaft mit ihnen. Weil sonst kannst du das Urteil gar nicht fällen. Das liegt daran, dass die das vergeigt haben. Wenn du nicht überzeugt bist, dass die Mittel selber, über die diese Nation in ihrer Macht und ihrem Reichtum verfügt, ihrer Qualität nach unschlagbar sind und nur darüber zustande kommen können, dass Amerika anderen Staaten was erlaubt hat, was sie ihnen nie und nimmer hätte erlauben dürfen. Also dieses Rechtsbewusstsein treibt den, und deswegen, das habe ich gemeint von mir, das ist eigentlich kein ökonomisches Urteil in dem Sinne. Und es ist ein Urteil über lauter verletzte Rechte Amerikas auf konkurrenzloses Dastehen in der Staatenwelt. Und zwar sowohl nach der politischen wie auch nach der ökonomischen Seite hin. Und das ist auch im Übrigen dann wieder das Amerikanische daran, dass er sich dabei, das hat der Jonas ja eben schon gesagt, dass er sich dabei auf die Mittel beruft, und deswegen die Mittel ja auch neu zu installieren verspricht, die Amerika ja durchaus hat. Deswegen ist das, was er da sagt, ja auch kein leeres Gerede und kein bloßer Idealismus, sondern wird von der ganzen Welt ziemlich ernst genommen. Wie kommt jetzt das Volk? Weiß nicht, bist du erstmal zufrieden? Okay. Wie kommt denn jetzt dieser entrechtete Arbeiter, auf den sich der Trump da so gerne beruft, wie kommt der jetzt eigentlich in dieser Gleichung vor? Also wir haben ja schon eigentlich den Punkt mit der Aufstellung der Gleichung. Entlassene Arbeiter gleich Niedergang der Industrie, gleich Schwächung des Reichtums Amerikas, ist ja uns ja die Ausgangsfigur, dieser Mensch, der keinen Arbeitsplatz hat, schon ziemlich verwandelt. Er ist verwandelt in einen Bestandteil eines Gesamtkunstwerks namens amerikanische Größe, in der er einen festen Platz hat, nämlich eben einer, der das Recht hat darauf, dass sein Land so groß und so mächtig ist und das Kapital in Amerika so reich ist, dass er darüber glatt auch eine Gelegenheit findet, sich mit der eigenen Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Darauf, auf das Aufgehen dieser beiden Gleichungen oder dieser drei Gleichungen hat der Amerikaner ein Anrecht. Wie kommt das Volk dann in dieser Gleichung dann vor? Was ist denn das für eine eigentümliche Kunstfigur, die da berechtigt wird? Also jedenfalls, sage ich nochmal, wo es eigentlich klar sein müsste, kommen die Leute nicht so vor, wie sie tatsächlich da in Amerika rumlaufen, wie sie tatsächlich Amerika bevölkern, ihren Jobs nachgehen, wenn sie denn einen haben, oder eben irgendwo in den inneren Städten oder auf dem Land herumlungern, wenn sie vom Kapital oder von sonst welchen Arbeitgebern nicht benötigt werden. Und Trump verspricht ja streng genommen auch niemandem ein Auskommen, wenn er sagt, ich kümmere mich darum, dass die Gleichung von Jobs und kapitalistischem Wachstum und amerikanischem Reichtum wieder nahtlos in allen Abteilungen und jeder Ecke Amerikas funktioniert. In diesem Versprechen kommt der Jobsucher nicht in der trostlosen Bestimmung vor, die er tatsächlich hat, nämlich die abhängige Variable von Rechnungen und Berechnungen zu sein, die Kapitalisten und Politiker mit ihm anstellen. Er kommt vor als tätiges Subjekt, als Subjekt seiner Verhältnisse, der als selbstbewusstes und freies Individuum ein Recht auf eine Herrschaft hat, die ihm dient. Kann man sich nochmal klar machen an dieser Behauptung, die amerikanischen Arbeiter seien durch die Zustände im Rustbelt entrechtet. Das, sachlich genommen ist das natürlich ein Unsinnsurteil. Die sind nach gültigem Recht und Gesetz entlassen worden. Und so hängen sie dann auch rum als Rechtssubjekte, die entweder Anspruch auf Arbeitslosengeld oder auf Welfare haben oder auch nicht. Aber er meint ja mit entrechtet was viel Höheres. Er meint ja, dass sie entrechtet sind, in ihrer Eigenschaft als welche, die sich doch mit ihrer eigenen Hände Arbeit ernähren, voranbringen wollen, die doch gute Amerikaner sind, auf die gar nichts anderes haben wollen, als das Recht, sich zu bewähren in der Konkurrenz um Geld und Auskommen und denen das Recht darauf, sich zu dieser Bewährung gestohlen worden ist. Wenn man also fragt, in welcher Eigenschaft ist denn das Volk eigentlich entrechtet, dann ist es in dieser eigenartigen Eigenschaft entrechtet, die Gemeinschaft aller tüchtigen Amerikaner zu sein, die nichts anderes wollen im Leben, aber das ganz, ganz bestimmt, sich in der Konkurrenz, im Lebenskampf um Arbeit und Auskommen zu bewähren und voranzukommen. Als solche sind sie die produktive Basis des Landes, als solche sind sie quasi die berechtigten Einwohner dieses wunderbaren Amerikas und in dieser Eigenschaft bekommen sie vom Trump das Recht zugesprochen, sich auf ihn verlassen zu dürfen, dass er die Gleichung zwischen Staat, Kapital und Arbeitskraft wiederherstellt. Und bei dieser Figur, und damit komme ich auf den Punkt zurück, wie kann das sein, dass ein Multimilliardär sich hinstellt und sagt, ich bin überhaupt der beste Repräsentant dieser hardworking Americans, dieser tüchtigen Amerikaner, die doch vorankommen wollen und ihre Freiheit, sich in aller Freiheit betätigen wollen. Trump jedenfalls macht überhaupt keinen Unterschied zwischen denen, die arbeiten und denen, die arbeiten lassen. Er präsentiert sich selber als Musterbeispiel dieses guten Amerikaners, der es mit eigener Kraft und eigener Entschlossenheit zu dem gebracht hat, was er ist. Und damit macht er sich überhaupt nicht lächerlich, weil er sich genau auf dieses Bild dessen bezieht, was den Amerikaner ausmachen soll, auf den er sich in seinem Programm beruft. Klar, dieses Bild des guten Amerikaners, der für sich und seine Familie sorgt und sich mit Anstand und in freier Selbstverantwortung durchs Leben schlägt und niemandem dabei zur Last fällt, das ist erkennbar keine Beschreibung dessen, wie es in der freien Konkurrenz wirklich zugeht. Da wird nicht über die wirkliche Konkurrenz geredet, über die Frage, worum die geht, wer die eigentlich veranstaltet und wer die Opfer dieser Konkurrenz ist, sondern da wird über den Geist, den speziell amerikanischen Geist der Konkurrenz, über die Konkurrenzmoral geredet, über die nationalen Tugenden, die man als Amerikaner zu haben hat oder hat, wenn man ein tätiges Mitglied der Gemeinschaft aller guten Amerikaner sein will. Und dieses Bild ist auch schon wieder nicht eine Tatsachenbeschreibung, sondern ein Auftrag. So hat die amerikanische Herrschaft ihr Volk gern. Einer, der selbstverantwortlich für sich sorgt, der alle Herausforderungen des Geldverdienens annimmt, sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt und im Ergebnis in einer Weise für sich selbst sorgt, die alle sozialen Fragen überflüssig macht, weswegen Unselbstständigkeit und Hilfsbedürftigkeit entweder eine Schande sind oder ein unverschuldet erlittenes Unrecht. Und so sich hin definiert das eigene nationale Arbeitsvolk, ist auch vollkommen klar, was die auf jeden Fall nicht brauchen. Keine Bremse und Korrektur dieses privaten Geldstrebens, keine Zähmung des Kapitalismus durch irgendwelche Vorstellungen von Sozialstaat oder einer Krankenversicherung, die ist ja dann eine Bevormundung. Staatliche Eingriffe in die Konkurrenz sind eine einzige Zwangsveranstaltung, eine Verfälschung der Konkurrenz, eine Gängelung der Leute, die sie gerade zur Verwirklichung ihres Volkscharakters gar nicht gebrauchen können. In dieser Bestimmung setzt sich Trump mit den von ihm angesprochenen Leuten gleich und macht sich, wie gesagt, dabei überhaupt nichts lächerlich. Wenn man nämlich von allem Wesentlichen absieht, worum es in der Konkurrenz geht, also davon, mit welchen Mitteln die Leute ihren Lebensunterhalt verdienen, davon, dass sie allemal mit ihrer Arbeit als Bereicherungsquelle für andere taugen müssen, und wirklich bloß auf das Motiv guckt, auf die Frage, mit welchem Bewusstsein, mit welcher Absicht, mit welchem Interesse machen die das dann, und dieses Motiv zum eigentlichen Grund der ganzen Veranstaltung erklärt, dann sind die freien Amerikaner tatsächlich nichts anderes als eine Gemeinschaft selbstverantwortlicher Menschen, denen es um nichts anderes geht, als alle gemeinsam im Kampf um Geldreichtum voranzukommen. Und umgekehrt, von der gleichen Konkurrenzmoral her gedacht, ist der protzigste Reichtum vollkommen in Ordnung, sofern er in der freien Konkurrenz ergattert wird. Und das vollendet dann dieses Bild vom amerikanischen Volkscharakter, dem Trump dienen will. Genauso machen die Amerikaner auch ihre Nation stark. Mit ihren privaten Anstrengungen, Geld zu verdienen, machen sie Amerika groß, reihen sich ein und sind eben diese Gemeinschaft von Menschen, auf die Trump sich dann in seiner Politik berufen kann. So wird dann tatsächlich die Einheit von oben und unten hergestellt. In der Konstruktion eines wechselseitigen Rechts- und Verpflichtungsverhältnisses, wo der Charakter des Volkes genau zu dem passt, was die Herrschaft will, die dieses Volk sich so hindreht. Und das ist nicht einfach eine lächerliche bis verlogene Darstellung dessen, worum es bei der Konkurrenz tatsächlich geht, sondern schon wieder, das merkt man übrigens dann an den Maßnahmen Trumps, eine harte Ansage daran, was das Volk eigentlich von seinem Staat erwarten kann und was nicht. Worauf es ein Recht hat und worauf gar keinen Fall. Auf diese Weise in der Konstruktion eines Volkscharakters, dem die Politik dient, teilt sie ihrem Volk mit, welche Rechte es hat und welche auf gar keinen Fall, eben immer im Namen dieses Kollektivs aller anständigen Amerikaner oder im Zweifelsfall aller anständigen Deutschen, zu denen der Einzelne nun mal, ob er will oder nicht, gehört und an dessen moralische, nämlich gemeinschaftsbildende Prinzipien es sich deswegen halten muss. Wenn man sich Volk so zurechtlegt, als diese Solidargemeinschaft, und die Eigenart der Solidargemeinschaft der Amerikaner ist eben die, dass sie solidarisch alle welche sind, die in der Konkurrenz zusammenkommen wollen, zurechtkommen wollen und vorankommen wollen und gerade darin ihr Amerikanersein betätigt, wenn man das Volk so als moralische Institution zurechtkonstruiert, dann hat man dem Volk auch mitgeteilt, was es sich füglich von dem neuen Präsidenten erwarten kann und was für sie getan wird. So kommt dann die vorwärts und rückwärts zu lesende Gleichung vom Erfolg der Nation und dem Erfolg der Bürger zustande. Der Erfolg der Nation, haben wir vorhin schon gehabt, ist eben diese Einheit von Staat, Kapital und fleißigem Arbeiter. Und der einzelne Bürger ist eben ein Einzelfall dieser speziell amerikanischen Tüchtigkeit, der Gelegenheit geboten werden muss, sich zu betätigen und der genau das als Recht abhanden gekommen ist. Um das nochmal zusammenzufassen, diese Krisendiagnose, das fehlt dem Ami. Dem fehlen nicht Gelegenheiten, an ein Geld zu kommen, dem fehlen nicht die Mittel für den Lebensunterhalt, sondern dem fehlt die Gelegenheit, die ihm als Amerikaner zusteht, sich in der Konkurrenz um Geld an einem Arbeitsplatz zu bewähren, der gleichzeitig das Land reicher macht. Diese Krisendiagnose, die verdankt sich dem Vergleich dessen, was Trump als Patriot denkt, was in Amerika stattzufinden hätte und dem, was da tatsächlich stattfindet. Und deswegen kann man die Gleichung eben auch vorwärts und rückwärts lesen. Der Erfolg der Nation stellt sich nicht ein, das sieht man am Zustand der Bürger und am Zustand der Nation sieht man, dass den Bürgern das vorenthalten wird, was ihnen zusteht.